Ich lese uns den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Überschrieben mit der selbstverständliche Dienst. Stellt euch vor, sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Pflügen oder Schafehüten heimkommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwa zu ihm, komm an den Tisch und iss? Doch bestimmt nicht. Ihr gebt ihm den Auftrag, mach mir etwas zu essen. Binde dir eine Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, dann kannst du auch essen und trinken. Kann der Knecht dafür etwa einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind einfache Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ich hätte gerne eben bei der Lesung mal in manche von euren Köpfen geguckt, was da an Widerspruch sich geregt hat. Moment mal, ich bin doch kein Knecht. Und einige von euch kennen sich in ihrer Bibel ganz gut aus und haben gesagt, aber warte mal, steht da nicht in der Bibel was anders? Ihr seid nicht Knechte, sondern Freunde? Genau so ist es im Johannesevangelium. Da sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr vorhat. Aber ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Und im Psalm eben war immer auch noch von dieser Freundschaft die Rede. Und das gilt auch, diese Freundschaft, die uns Gott in Jesus anbietet. Und die Frage, und das war im vorletzten Lied gerade deutlich, wo wir die Ewigkeit verbringen, hängt eben nicht an diesem Dienst, sondern hängt an dieser Freundschaft. Er will uns beschenken, jetzt und in Ewigkeit. Aber er will eben mit uns auch diese Welt gestalten. Was soll dieses Gleichnis aber jetzt? Von dem Knechtslohn, heißt es bei Luther, von dem selbstverständlichen Dienst. Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann geht es oft nicht darum, das eins zu eins zu übersetzen. Das funktioniert bei dem, müssen wir irgendwas ändern hier, oder? Rüdiger arbeitet, okay. Danke für deinen Dienst. Das funktioniert bei dem Gleichnis von dem Sämann. Da kann man sagen, der Sämann ist Gott und der Weg ist dies, die Vögel bedeuten das und das und so weiter. Aber in den meisten anderen Gleichnissen geht es Jesus oft genau um einen Vergleichspunkt. Ja, und da benutzt er manchmal auch Gleichnisse, die anstößig sind. Provozierend. Und der Vergleichspunkt hier ist, um den es ihm geht, ist unsere Haltung. Was Jesus hier kritisiert, durch dieses provozierende Bild, was er kritisiert, ist diese Haltung von, was habe ich denn davon? Ja. Wie der Knecht, ne? Wo man sagt, ein Knecht würde nicht sagen, jetzt setze ich mich hin, jetzt habe ich hier so viel gearbeitet, jetzt will ich doch hier essen. Diese Haltung, was habe ich davon? Und er sucht unsere Dienstbereitschaft, unsere Demut. Man könnte sagen, unseren Dienmut. Diese Wörter kann man tatsächlich, Demut kann man auch mit Dienmut ausdrücken. Das meint das. Und ich finde, das ist sehr aktuell, auch am heutigen Tag. Ich habe vor kurzem gerade einen Online-Artikel gelesen von einer Journalistin. Ich habe leider mir das nicht den Namen gleich notiert und dann ist es wieder weg, wenn diese Online-Artikel dann rutschen da wieder weg. Aber ich fand es sehr spannend. Das war eine Journalistin, die so Wahlprognosen analysiert und dann darstellt. Und die wurde von einem Kollegen interviewt und dann wurde sie unter anderem gefragt, mit diesen Erfahrungen, mit den ganzen Wahlprognosen, ist es nicht doof, dass dieser Wahlkampf so ein persönlicher Wahlkampf geworden ist, ne, mit dem Triell, sodass es nur um die drei Hauptpersönlichkeiten anscheinend noch geht und nicht mehr um Programme.
Und da sagt sie nein. Nein, dann, wenn es doch nicht um die Nase oder die Sympathienoten geht, sondern wenn ich wirklich gucke und so, sagt sie, gehe ich doch auch selbst ran und frage mich, wem möchte ich dieses Land anvertraut haben? Bei wem entdecke ich hinter aller Selbstdarstellung nicht nur das, sondern eben auch dieses Maß an Demut, an der Bereitschaft, diesem Land zu dienen? Sie hat dann keine Wahlempfehlung gegeben, was das für sie, welche Antwort sie gibt, die gebe ich natürlich auch nicht. Aber das finde ich eine sehr spannende Fragestellung, oder? Dass es genau um diese Frage geht. Wer hat diesen Dienmut? Das dürft ihr entscheiden oder habt es wahrscheinlich schon. Und das gilt nicht nur für Bundeskanzler oder Kanzlerin, sondern es ist die Frage an uns alle. Ja? In dem, was wir tun für andere, wie viel Selbstdarstellung oder, wenn es um Schlechtes geht, wie viel Selbstrechtfertigung steckt darin? Oder ganz knapp gesagt, wie viel Egoismus ist in unserem Altruismus? Unser Text knüpft, und darum habe ich ihn bewusst ausgewählt, knüpft an den Predigttext von vor 2 Wochen. Da hatte ich diesen kleinen Glaubensheld, für die nicht da waren. Ja, nämlich als Jesus diese Frage kritisiert, diese Bitte, gib uns mehr Glauben, weil er da offenbart, der heimliche Wunsch der Jünger ist da, ich möchte so ein bisschen Glaubenssuperheld sein, ich möchte gut dastehen. Und er sagt, darum geht es doch nicht. Sondern es geht darum, wenn du nur Glauben hättest, wie ein Senfkorn. Es geht nicht darum, wie ihr in eurem Glauben dasteht. Und dieses Gleichnis schließt sich genau an. Und als wir das im Hauskreis gesprochen haben, da haben wir das, sind wir darauf gekommen. Ist das nicht zufällig dahinter? Nee, bestimmt nicht. Wahrscheinlich hat Jesus das sogar bewusst dahinterher erzählt und nicht erst später zusammengestellt. Warum? Weil es darum geht, es geht doch nicht um Glauben als geistliches Sahnehäubchen, sondern um die Bereitschaft zu dienen. Und da ist der Knecht in diesem Gleichnis das Gegenmodell. Ja, diese Haltung, ich habe doch so viel gemacht, aber jetzt will ich mir doch auch mal was gönnen, so einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Oder jetzt muss Gott mir doch mal was gönnen. Jetzt muss Gott doch auch mal gnädig sein, ne, über das, was auch nicht so gut ist. Es ist nicht, dass uns Gott nichts gönnt, aber es ist die Frage unserer Haltung. Es gab vor ein paar Jahren einen Riesenskandal in den USA, der in den christlichen Medien und in christlichen Kreisen auch in Europa wahrgenommen wurde. Da ging es um einen Pastor einer sehr einflussreichen Gemeinde in den USA. Ich meine nicht Bill Hybels, das war jetzt erst vor kurzem, sondern ein anderer. Den Namen muss ich jetzt gar nicht nennen. Und dann ist rausgekommen, dass dieser Pastor, der in einer sehr konservativen, frommen Gemeinde war, wo eine sehr klare Haltung zu Prostitution und Homosexualität war, dass der, natürlich glücklich verheiratet, über längere Zeit einen sich prostituierenden Jungen in sein Arbeitszimmer geholt hatte, dass der ihm Gefälligkeiten erwies. Das Spannende, nein, das Erschütternde fand ich nicht die Tatsache, dass, und das ist eben, dieser Ehebruch ist einfach nur pikanter mit diesen Umständen. Erstmal ist es ein Ehebruch. Das, was mich eher erschüttert hat, ist, dass er dann in diesen Medien, in irgendwelchen christlichen Zeitschriften dann sich rechtfertigte und seine Frau, die sich dazu stellte und sagte, sie hat ihm vergeben, was ja erstmal gut ist, wenn eine Frau einen Ehebruch auch vergeben kann, und sie sich zu dieser Rechtfertigung stellten. Der Pastor sagte, ich habe so hart für diese Gemeinde gearbeitet und so schwer und hatte so viel Stress. Da brauchte ich das als Ausgleich. Das ist ein Extrembeispiel, sicher. Extrembeispiel. Aber diese Haltung dahinter, und manchmal machen solche Extrembeispiele etwas deutlich, Die Haltung dahinter ist gar nicht so selten. Und wo ich mich frage, wie viele sexuelle Fehltritte und wie viele Süchte oder Umgang mit Dingen, die Suchtcharakter bekommen, genau aus dieser Haltung erwachsen. Aus der Haltung, ich habe so viel Stress, jetzt gönne ich mir was. Ich habe so viel Stress und natürlich weiß ich, dass das, was ich da tue, nicht in Ordnung ist, aber ne, Gott muss das doch verstehen, diese Selbstrechtfertigung. Ja, und das Verhüllen ist da eben nicht der Heilige Geist, sondern dass man selbst es verhüllt und meint, Gott muss doch eigentlich. Auch Menschen mit hohen ethischen Grundsätzen, die in diese Haltung kommen. Ich gönne mir was. Oder wo wir unsere Lieblingssünden so rechtfertigen. Gott kann mir das doch nicht übel nehmen, auch wenn das nicht in Ordnung ist, aber er weiß doch, wie hart ich für ihn. Oder noch weiter gefasst, dass wir zu Gott sagen, ich bin doch so bereit, für dich da zu sein. Da musst du doch wohl bitte auch mir das und das tun. Oder wie kannst du mir so Schweres zumuten, wo ich doch schon so viel für dich getan habe? Ja. Bekannt? Ich glaube, nicht in dieser Extremform, aber in diesen Ansätzen, ich kenne es zumindest. Ja. Das hat aber nichts mehr mit Gnade zu tun, sondern eben, dass ich mich selbst rechtfertige. Jesus ruft uns dazu auf, ihm nachzufolgen. Ja. Ihm nachzufolgen. Was bedeutet Nachfolge? Welches Bild habt ihr im Kopf? Da bin ich unterwegs im Leben und da gibt es Schilder, die mir sagen, da geht's lang. Das ist richtig. Schilder von Gott, denen ich folgen soll, so sollst du handeln. Aber dann sind doch auch so viele andere Schilder da, die mir auch sagen, auch da findest du Glück. Das ist ein schiefes Bild, wenn das Nachfolge ist. Ne? Gott stellt das Schild auf und sagt, da geht's lang. Ich folge nicht einem Schild, ich folge nicht einer ethischen Anweisung, sondern Nachfolge ist eine persönliche Beziehung. Beziehung zu Jesus, eben eine Freundschaft zu ihm. Und aus dieser Freundschaft heraus handle ich. Aber dieses Bild kann eben genauso schief werden, wenn ich aus dieser Freundschaft eine Kumpanei mache. Ja? So diesen Klüngel, wie in manchen Männerfreundschaften passiert, so, ne? Auch gerade in Klein- und Mittelstädten. Ja? Eine Hand wäscht die andere. Wenn du das für mich tust, dann tue ich das für dich. Und so. Da werden Geschäfte abgeschlossen und all diese Dinge. Ich sage jetzt Männerfreundschaft, ich glaube, es gibt es unter Frauen vielleicht auch, aber das Klischee ist, glaube ich, eher, dass es bei Männern so funktioniert. Und das wäre es, wenn wir so mit Gott umgehen. Ne? Weil ich doch so viel für dich tue, musst du doch. Nachfolge ist was anderes. Nachfolge ist Freundschaft, aber ist eben auch mehr. Es gibt ein berühmtes Buch über Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Das heißt auch genauso. Als wir im Hauskreis darüber sprachen, hatte Rüdiger ne, das zitiert und ich hatte das gar nicht mehr so vor Augen. Darum habe ich jetzt nochmal ein bisschen drin gelesen. Man kann es inzwischen sogar, es ist freigegeben, weil die Todeszeit ist jetzt so lange her, dass es jetzt freigegeben ist. Man findet es im Internet sogar kapitelweise und kann es nachlesen. Nachfolge, es lohnt sich. Und Rüdiger hat einen Satz daraus zitiert, wo Bonhoeffer sagt, nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Das heißt, es geht in Nachfolge um Freundschaft, ja, aber um Vertrauen im Sinne von Glauben, aber eben auch um Gehorsam. Das Erste verstehen wir vielleicht noch ganz gut, ja. Der Glaubende ist gehorsam. Klar, wir erleben Gottes Beistand, was er uns alles Gutes tut. Und darum wollen wir auch nach Gottes Willen fragen. Und das ist gut. Und wir sind bereit, dem zu folgen. Hoffentlich. Aber Bonhoeffer macht deutlich, Gehorsam ist nichts, was noch irgendwie als zweites folgt. Gehorsam ist zugleich die Haltung, in der Glauben erfahren wird und erlebt wird. Ja? Man darf das so oder so rumsehen, das gehört einfach zusammen. Ja? Auch wenn es in eine Spannung steht. Und da können wir uns tatsächlich ganz viele Geschichten angucken im Neuen Testament, ganz viele Nachfolgegeschichten. Wenn Jesus den Jüngern sagt, folgt mir nach, dann sollen sie eben nicht anfangen zu diskutieren, was habe ich denn davon, sondern sie tun es, weil sie seine Autorität spüren und vertrauen zugleich, beides, Gehorsam und Glaube. Wenn Jesus zu Zachäus sagt, komm, steig runter von deinem Baum, ich will bei dir zu Gast sein, dann geht es nicht darum, dass Zachäus auf seinen Baum setzt und sagt, ja, ich habe viel Geld und ich war nicht alles in Ordnung, aber was hältst du davon, 2000 Euro für dein Projekt und alles ist gut? So, bisschen Klüngel. Und du sorgst dafür, dass ich hier wieder in der Gemeinschaft besser angesehen bin? Nein, er steigt runter von seinem Baum und nimmt Jesus in sein Haus auf und erlebt so die Begegnung mit Jesus, diese Begegnung mit der Liebe Gottes, die sein Leben verändert, radikal auf den Kopf stellt. Und das Dritte, wenn Jesus zu Petrus sagt, steig raus aus dem Boot. Gut, dann hat Petrus hat eigentlich vorher gesagt, ja, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Was ist das für eine Aussage? Ist das so eine großsprecherische? Das hatten wir auf unserem Zeltlager. Oder ist da beides, Zweifel und Glaube? Wenn du es bist, dann will ich es wissen. Entscheidend ist, dass er diesen Gehorsamschritt macht. Als Jesus sagt, komm, und er steigt aus. Ja? Und da kann man sagen, ist Glaube vorher da oder nachher? Ist Zweifel vorher da oder nachher? Beides passiert da. Es ist ein Gehorsamschritt und er erlebt dann beides, das Vertrauen und seine Zweifel. Und er erlebt, er wird gehalten. Aber es ist immer auch der Gehorsamschritt. Also, der Glaubende ist gehorsam und der Gehorsame glaubt. Und das heißt nicht, dass keine Spannung da ist. Im Gegenteil, das macht Bonhoeffer deutlich, wie sehr das in Spannung bleiben muss. Er nennt das dann die Spannung von Gehorsam und Freiheit. Die Spannung von Gehorsam und Freiheit. Und das ist, kann man sagen, so wie diese beiden Geschichten eben einfach was sagen von Freundschaft und Knechtschaft, macht das hier mit den beiden Begriffen. Es geht eben auch, ihr seid Freunde, ja, aber es geht eben auch um Gehorsam. Und er macht das so deutlich, Gehorsam folgt blind, Freiheit hat offene Augen. Freiheit hat offene Augen, so wie Jesus sagt, ihr seid Freunde, denn ich habe euch gesagt, was Gott tut. Ja? Ihr wisst, was ich will. Und beides brauchen wir. Gehorsam zeigt dem Menschen, dass er sich zeigen lassen muss, was gut ist und was Gott von ihm will. Aber Freiheit ist die Möglichkeit und der eigene Wille, es umzusetzen. Und beides muss in der Spannung bleiben. Denn so, sagt Bonhoeffer weiter, Gehorsam ohne Freiheit ist Sklaverei. Ja, ist ein blinder Gehorsam, eben eine Knechtschaft, ein Knecht, der nicht weiß, was der Herr will, der tut es einfach. Aber Freiheit ohne Gehorsam ist Willkür. Ich tue, was ich will. Ja, und rechtfertige das noch irgendwie fromm. Gott möchte beides, dass wir in Freiheit und vertrauensvollem Gehorsam unser Leben gestalten. Und dabei seinen Beistand erleben. In der Bereitschaft, ihm zu folgen, seine Hilfe erleben. Bonhoeffer hat daraus einen ganzen neuen ethischen Ansatz entwickelt. Die sogenannte Verantwortungsethik. Und das ist wirklich eine Tragik, dass er dieses Buch nicht mehr hat zu Ende schreiben können, weil er ja ums Leben gekommen ist im KZ. Ja, das nur, dieses Buch gibt es nur in Ansätzen, aber das ist, der Kern ist diese Verantwortungsethik. Es ist eben nicht Prinzipienethik, das Prinzip, du sollst nicht töten, Punkt. Es ist eben auch nicht so eine Diskussionsethik. Ja, das könnte man so sehen, aber so, aber eigentlich ist doch auch und kannst du uns das zumuten. Sondern es ist eine ethische Entscheidung in Verantwortung vor Gott und dem Nächsten. Leider hat Bonhoeffer das nicht zu Ende ausführen können, aber es war auch letztlich konsequent, denn diese Gedanken haben ihn dazu geführt, die Attentäter des 20. Juli zu unterstützen, auch geistig zu unterstützen. Und das auch durchzudiskutieren im Glauben. Zu sagen, ne, du sollst dich töten, ja, aber hier müssen wir dem Rat in die Speichen, ist ja dieser berühmte Satz, greifen, um Schlimmeres zu verhindern. Und er ist diesen Weg konsequent zu Ende gegangen, bis ins Konzentrationslager. Er hat auch dafür Verantwortung übernommen, für diese Entscheidung, zu der er auch andere ermutigt hat. Gott will unsere Freundschaft, ja. Aber das Bild dieses Knechts, dieses Gleichnis will deutlich machen, es geht auch um Gehorsam. Kein blinder Gehorsam, sondern dass wir in Freiheit Verantwortung vor ihm wahrnehmen. In dieser Welt. Dass wir wegkommen von aller Selbstrechtfertigung und Selbstdarstellung. Suchen nach dem, dass wir geistliche Superhelden sind. Oder zumindest so tun, als ob. Und entsprechend einhüllen in entsprechende Mäntelchen. Sondern dass wir ehrlich vor ihm sind und in aller Freiheit doch Verantwortung wahrnehmen, in Demut und Dienmut unseren Glauben leben. Und dann erleben, wie er uns beschenkt. Auch da, wo wir versagen, er uns neu beschenkt und wieder gebrauchen kann. Wie es dann leben, im Kleinen wie im Großen. Aus dieser Hoffnung heraus handeln. Amen.